Terodde knallt sich in die Geschichtsbücher. 154. Tor gegen Bremen.
Never change a losing team. Keine Wechsel, keine Ideen.
Fatale Fehlentscheidung. VAR-Katastrophe kostet uns unverdiente 3 Punkte.
Heimspiel gegen Abstiegskandidaten. Platzt diesmal endlich der Knoten?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar.
Körnerseits von Raul, 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 Raul!
Einfach nur noch irre!
Schalke,
die Nordkurve
und
ich.
Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach 2 Wochen Pause, nach der Länderspielpause, hatten wir unser nächstes Auswärtsspiel. Am Samstagabend spielen wir auswärts bei Werder Bremen. Endstand 1:1. Und ja, was soll man sagen? Es gibt viel zu bereden.
Ernüchterndes Ergebnis kann man aber, glaube ich, erstmal sagen, denke ich. 1-1 haben wir uns, glaube ich, alle anders vorgestellt und ja, weiß ich jetzt nicht, ob wir da vielleicht nicht sogar eine Niederlage hätten mitnehmen können mit dieser Leistung da, die wir auf dem Platz gezeigt haben, aber ich meine, das Spiel können wir auch nur die letzten 10 Minuten erzählen, weil ich glaube, mehr Highlights gab es so wirklich nicht. Ne?
Ja. Fangen erstmal vorm Spiel an. Waren schon sehr lustige Voraussetzungen, dass nicht diesmal wir der absolute Chaos-Club waren, sondern die Werderaner. Ja, aus Markus Anfang und ganz, ganz schnell Markus Ende. Also gefälschter Impfpass. Markus Anfang tritt am Samstagmorgen vorm Spiel zurück, genauso wie der Co-Trainer und Clemens Fritz, der auch irgendeine leitende Rolle da hat, hat plötzlich Corona.
Also wirklich, das, weißt du, woran mich das erinnert hat? Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, in diesen, als vor dem Stuttgart-Spiel dass die Schalker da um Hunterlau Kulasi anscheinend Trainer putschen wollten noch. Also,
und Skrodan Mustafi. Der war auch dabei.
Nee, das waren echt genau dieselben Voraussetzungen, dachte ich. Und ja, da Bremen ja generell auch jetzt noch nicht die ultra gute Saison spielt, hat mir das so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass wir da jetzt uns aus unserer Krise mal rausschießen können, weil man erinnert mal an das letzte Spiel gegen Darmstadt. 4-2 verloren. Da muss auf jeden Fall Besserung her. Und aber Gramotzes hat halt gesagt, ja, ich schicke einfach mal dieselbe Mannschaft wieder aufs Feld wie gegen Darmstadt. Für mich komplett unverständlich, ehrlich gesagt. Aber fangen wir von vorne an im Tor. Klar, Freise wieder am Start. Dann die Innenverteidigung, die ja gegen Darmstadt mal komplett versagt hat. Kaminski, Itakura und Chao sollten diesmal mal ein besseres Spiel spielen, zumindest. Genau, dann vor der Kette dann Paulsson und ja, also im Mittelfeld, dass Latza schon wieder spielen durfte, hat für sein Spiel gegen Bremen eine 5,0 bekommen. Ebenso wie
viel zu nett.
Viel zu nett eigentlich, genau. So wie Drexler, der mit einer 4,5 da rausgegangen ist. Ja, links war dann unser Holländer wieder zu finden, der Aurean, rechts Aydin und vorne natürlich Bülter und Terodde. Ja, für mich unverständlich, dass man nicht den Salazar direkt mal auf den Platz schickt oder auch vielleicht Pieringer, der jetzt mal wieder eine Bude gemacht hat, dass man den vielleicht mal spielen lässt, auch vielleicht mal im offensiven Mittelfeld, keine Ahnung. Aber Latza da wieder hinzustellen, dass der einen Einsatz garantiert, nur weil er Captain ist, halt ein bisschen fragwürdig, ne? Also für die Leistung, die er jetzt vor allem in den letzten 2 Spielen abgerufen hat, in einem Mittelfeld, wo wir noch die beste Zweitbesetzung eigentlich haben. Also auf der anderen Position haben wir ja fast nichts hinter, was danach kommt, aber schwierig.
Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass Latza und Paulsson halt einfach so Zerstörspieler sind, ist es halt einfach schwierig zu verstehen, dass beide halt auf dem Platz sind, weil fußballerisch war da von beiden sehr, sehr, sehr limitiert nur zu sehen in den letzten Spielen dementsprechend. Absolut nicht nachzuvollziehen, dass Salazar nicht gespielt hat. Vor allem nach dem Darmstadt-Spiel hätte das die einzig logische Konsequenz sein müssen. Aber wer dann 4 Gegentore im eigenen Stadion kassiert, mit der gleichen Aufstellung da reingeht, Ja, muss ich ehrlich gesagt auch nicht wundern.
Ja, richtig. Und ich meine, die ersten 20 Minuten haben wir auch, sagen wir mal, keinen mutigen Auftritt, fand ich, hingelegt. Wir sind schwer ins Spiel reingekommen und Bremen als Heimmannschaft, die trotz halt der Eskapaden vom Vormittag, ja, trotzdem war da eine gute Stimmung im Weserstadion und die Mannschaft von Bremen hat direkt, ja, nicht losgelegt wie Feuerwehr, aber halt so wie ein typischer Gastgeber erstmal aufgetrumpft.
Ja, souverän aufgetreten und man muss sagen, man hat jetzt nicht angemerkt, dass bei denen irgendwas im Argen lag, so wie man das dann halt wahrscheinlich bei uns gemerkt hätte, wenn irgendwie Vergleichliches bei uns passiert wäre. Aber nun ja, muss man sagen, von uns kam sehr, sehr, sehr wenig.
Ja, das soll dann bis zur 11. Minute dauern, wo wir auch jetzt nicht durch eine eigens initiierte, einen eigen initiierten Angriff da zur ersten Torchance kommen, sondern es war Bittencourt, der aus Versehen ja, den Ball perfekt in den Lauf von Terodde gespielt hat und der hat dann probiert, den Herrn Pavlenka zu überlupfen. Ist am langen Pfosten dann vorbeigerauscht, der Ball wäre auf jeden Fall das schönere 154. Tor gewesen, als das, was er dann noch im späteren Spielverlauf machen sollte, aber nun gut. Danach war auch erstmal wieder Funkstill bei uns vorm Tor und Bremen hat ja weiterhin das Spiel gemacht, auch ballbesitztechnisch waren die, meine ich, viel besser als wir und ja.
Ja, 20. Minute hat Memo eigentlich sich dann eine vollkommen dumme und unnötige gelbe Karte noch abgeholt. Bittencourt läuft vom Tor weg Richtung Außenlinie und der tritt mir mal Standbein weg, richtig dämlich, kriegt dafür völlig zu Recht gelb, muss man sagen, war schon sehr, sehr, sehr dämlich. Aber es war jetzt auch nicht so, dass Bremen sich hochkarätige Chancen herausspielen konnte bis zur 32. Minute. Ihr merkt, wir fliegen so ein bisschen dadurch, einfach aufgrund der Armut an Highlights.
Man kann nicht viel dazu sagen.
Nee, 32. Minute, Konterchance für Werder. Bittencourt, der auf Romano Schmid spielt. Ja, Ball auf Duxch und der den Ball nochmal reinbringt auf Füllkrug. Der Freisel überwindet, aber Paulsson steht einen Meter vor der Linie und schafft es noch, den Ball da raus zu kratzen. Muss man sagen, aber defensiv sind wir mal wieder ordentlich geschwommen, kann man nicht anders sagen.
Ja, also wir können von Glück reden, dass der Ball nicht mit Vollkaracho Richtung Tor geflogen ist von Füllkrug, weil der hätte gesessen und absolut, wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn wir da schon 1-0 dann zurückliegen, weil es kam von uns wieder kreativ, technisch hatten wir nichts zu bieten, wir waren zweikampftechnisch nicht perfekt drin. Es war wieder das, was wir schon seit mehreren Spielen vermissen, einfach diese Geilheit vielleicht auf einen Sieg oder auf guten Fußball, 3 Punkte, war nur vereinzelt bei manchen Spielern da und nicht halt im gesamten Mannschaftsgefüge. Und das ist ja das, was uns jetzt schon in den letzten Wochen immer stört und was sich jetzt irgendwie, vor allem in den letzten Spielen, jetzt wie so ein roter Faden durch unser ganzes Spiel zieht, ne? Also von vorne bis hinten, weil wenn jetzt auch noch die Abwehr, Basti hat es ja gerade gesagt, wir sind wieder geschwommen und wenn die Abwehr, auf die wir uns eigentlich bis aufs Darmstadt-Spiel und Regensburg auch nochmal rausgenommen, auf die wir uns immer gut verlassen konnten, jetzt auch noch anfängt, diese Mentalität da auf den Platz zu bringen, sehe ich vieles in Gefahr.
Ja, muss man sagen. Vor allen Dingen unser Mittelfeld, was halt einfach nicht keine gute Anschlussstelle zwischen Verteidigung und Angriff bietet. Das ist ja mal so mein Ding, was mich wirklich sehr aufregt. Ja, unsere beiden Mittelfeldspieler, Latzer und Paulsson, haben sich dann in der 32. respektive 41. auch noch gelb abgeholt. Und die von Paulsson war, ich sag mal, zumindest sehr, sehr dunkelgelb. Kann er so nicht hingehen. Also,
nee, absolut nicht.
Er hat Glück, dass er da so ein bisschen den seitlich trifft. Trifft er eben mit offener Sohle, das ist rot. In der darauffolgenden Rudelbildung sieht Füllkrug auch noch gelb. Das heißt, ein wahnsinnig zerfahrenes Spiel. Viele Fouls, viele Nicklichkeiten und dementsprechend auch ganz wenig Spielfluss und auch ganz wenig Torchancen am Ende. Viele Ungenauigkeiten am Ende drin. Aber Bremen schon einfach mit einem besseren Spiel. Bis auf die eine Halbchance von Terodde, da kam da überhaupt nichts.
Aber ich finde, man hatte halt immer, das ist, wie gesagt, da kann es auch wieder auf die letzten Spiele noch gegen Darmstadt, Heidenheim, was weiß ich, beziehen. So. Man hat immer mehr Angst, wenn die Gegner den Ball haben und aufs Tor zu rennen. Also das ist so dieses typische Bayern-Phänomen, was ich manchmal, wenn ich Bayern gucke, dass ich immer denke, dass sie jetzt ein Tor machen. Und das denke ich immer, wenn Schalke in der Verteidigung ist und der Gegner auf die Kette zuläuft. Ich, also weil ich so viele Räume da teilweise sehe und so viele Löcher in unserer Abwehr aktuell, das ist, boah, kriege ich immer Angst. Und das war halt, wie gesagt, die erste Halbzeit komplett so. Und man hätte sich echt nicht beschweren dürfen, wenn wir da schon zurückliegen. Es wäre auch, also zu dem Zeitpunkt auch so verdient gewesen, ein verdientes 1-0 für Bremen zum Halbzeit zumindest.
Ja, zweite Halbzeit kam dann Salazar für Paulsson, der akut gelb-rot gefährdet war. Richtiger Wechsel, aber halt 45 Minuten zu spät, ne? Aber es sollte nicht unbedingt dazu führen, dass irgendwas besser wurde. Von Bremen kam allerdings auch nicht viel, so entsprechend kann man die ersten 10 Minuten wieder vollständig abhaken.
Aber was ich gut finde, ist, dass er diesmal halt wirklich nach 45. Minute mal nach der Halbzeit gewechselt hat.
Also
das
okay.
Das sollte man dem Dimi zumindest so gut halten, dass er vielleicht daraus ein bisschen gelernt hat. Aber fürs nächste Spiel jetzt gegen Sandhausen erwarte ich einfach, dass ein Salazar wirklich in der Startelf steht.
Auf jeden Fall.
Und Kollege Latzer und Drexler, davon dem muss einer weg. Oder Paulsson von mir ist auch runter. Also der war ja genauso scheiße.
Ja, ich fand Latzer ehrlich gesagt noch ein bisschen schlimmer. Ja, 58. und 63. Aber die nächsten Chancen für die klar besseren Bremer. Einmal Füllkrug, einmal Duxch. 63 sicherlich die beste Chance. Ball geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Ja, also muss man sagen, da konnte man einfach nur hoffen, dass wir da irgendwie das zum 0-0 verteidigt bekommen, weil wir einfach gar keine Chance hatten.
Ja.
70. bringt Glatzer kurz vorm Strafen noch einen Bombenzufall. Auch da habe ich gedacht, okay, der fliegt jetzt, weil schon mit Gelb verwarnt, hatte schon zwei weitere Foulspiele sich geleistet, ist er mit sehr viel Glück noch an Gelb-Rot vorbeigekommen und wurde dann direkt in der Situation noch ausgewechselt. Florian Flick kam für ihn, oh Gott, und Pieriger kam für Bülter.
Ja, aber Flick hat auch lange nicht mehr gespielt, ne? Also war mal wieder eine Überraschung, ihn mal wieder auf dem Platz jetzt zu sehen. Ja, Pieriger für Bülter habe ich nur so halb verstanden. Also ich fand, Bülter war ja relativ in Ordnung eigentlich, obwohl er auch irgendwie von Kicker eine 5-0 bekommen hat. Dem habe ich aber zumindest irgendwie mal angesehen, dass er Bock aufs Spiel vielleicht hat und Bock auf den Sieg. Und der hat halt gekämpft, nicht immer gut, aber der Wille war zumindest bei ihm, hat man ihm angesehen. Und dann auch 5 Minuten später kam noch Idrissi für Drexler. Also alle genannten Spieler, die wir schon gegen Darmstadt angezählt haben, wurden auch alle ausgewechselt, bis auf Bülter. Vielleicht zeigt das mit Gramozis auch mal, dass er vielleicht nächstes Spiel setzt. Von mir aus auch mal auf den Idrissi wieder oder so. Aber einfach mal ein bisschen Rotation reinbringen, und damit da nicht so eine Gemütlichkeit auf einmal in die Mannschaft kommt, dass jeder denkt, ja, ich habe ja eh meinen Stammplatz. Das kann es ja echt nicht sein.
Ja, leider. Aber ja, dann hatten wir tatsächlich die beste Chance bis dahin des gesamten Spiels. Die 78. Minute. Wie soll es anders sein? Freistoß Uwean. Vor der linken Seite mit links reingetreten. Auf den Kopf von Chau. Ich habe gedacht, vielleicht gab es vorher ein Foulspiel. Wäre vielleicht nochmal überprüft worden im Falle eines Tores. Chau köpft aufs Tor. Knapp am linken Pfosten vorbei. Beste Chance des Spiels bis dahin.
Ja, auf jeden Fall. Also da hätte noch am zweiten Pfosten, glaube ich, Kaminski war es, er hätte vielleicht noch, hätte er den Aufprall mit dem Pfosten in Kauf genommen, hätte er den vielleicht auch noch über die Linie drücken können, aber nun gut, denn ja, 4 Minuten später kam es dann ja zu dem, womit eigentlich keiner gerechnet hatte, denn auf einmal für Schalke. Also da hat ja, ich habe eigentlich in der zweiten Hälfte, ich habe nur noch gehofft, wir holen Briten, nehmen irgendwie einen Punkt mit, aber ja, Simon Terodde macht sein 154. Tor. Salazar, der fasst sich einfach mal ein Herz, knallt aus 25 Metern aufs Tor. Geiler Flatterball auf jeden Fall, wobei Pavlenka natürlich schlecht aussieht.
Pavlenka sieht ganz schlecht aus.
Ball nach vorne, Abwehr, Terodde schaltet am schnellsten mit einer schönen Flugkopfball-Einlage, buxiert er den Ball dann im linken Winkel. Ja, und damit hat er sich den Rekord geknallt, steht jetzt vor Dieter Schatzschneider und ob den Rekord nochmal einer knacken wird, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sieht er aktuell, würde mir keiner einfallen, der da irgendwie in solche Sphären kommen kann, aber
nee.
Glückwunsch an dieser Stelle erstmal an Simon Terodde.
Genau. Absoluter Glückwunsch, überragende Leistung, sicherlich nicht nur für Schalke, auch für diverse andere Vereine, ist einfach so der Zweitligastürmer unserer Generation, kann man nicht anders sagen. Und verdient, auch wenn es natürlich schöner im eigenen Stadion gewesen wäre, und natürlich noch schöner bei einem eigenen Sieg. Und nach dem Sieg sah es auch ganz, ganz lange Zeit aus, bis zur 95. Minute, bis zur letzten Aktion des Spiels. Ball kommt in den Schalker Strafraum. Der inzwischen eingewechselte Henning Matriciani, der aussieht, als ob er über 40 ist, aber in weit ist er noch gar nicht so alt, geht in den Zweikampf gegen Assaleh. Assaleh kommt zu Fall, Spiel läuft weiter. So, nächste Aktion. Videobeweis greift ein und wir hatten auf dem Fernseher dann ja dieselben Bilder wie der Videoschiedsrichter. Und also, ich nehme ja immer gerne Schiedsrichter in Schutz, also auch völlig zu Recht, weil das meiste, worüber man sich aufregt, ist vollkommen hinfällig. Ja, da nicht. Also war schon eine sehr, 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 sehr krasse Fehler. Also es war kein Elfmeter. Videoschiedsrichter Christian Dingert greift ein und empfiehlt Tobi Stieler den Gang an den Monitor. Stieler schaut es sich an und gibt zu allerlei Unverständnis, auch vom Dimi, den Elfmeter. Dimi bekommt dafür auch noch Gelb fürs Aufregen. Ja, also wenn es einen Kontakt gab, der selbst durch den Videobeweis nicht klar zu belegen ist, ist der Kontakt nicht ursächlich fürs Fallen. Dementsprechend muss man sagen, hat DFB eingeräumt, hat Schiedsrichter Stieler öffentlich eingeräumt, dass da eine, ja, einfach eine sehr, sehr, sehr schwere Fehlentscheidung getroffen wurde.
Ja, aber an dieser ganzen Geschichte regen mich halt so diese zwei Sachen aus. Einer hast du ja schon gerade schon gesagt, die Definition war doch immer, was der DFB immer vermittelt hat, was er gesagt hat, ja, der Videoschiri soll nur eingreifen, wenn es eine glasklare Fehlentscheidung gegeben hat und der Schiedsrichter auf dem Feld, also der Videoschiedsrichter denkt, der Schiedsrichter auf dem Feld hat komplett die falsche Wahrnehmung gehabt, so. Und dieses Bildmaterial, finde ich, ist keine klare Fehlentscheidung, die Schiedsrichter Stieler auf dem Platz erst getroffen hat, er das Spiel einfach weiterlaufen lassen und keiner hat es gestört, nur Dinger dachte sich dann, ja, rufe ich mal da an in Bremen und sag, guck dir das bitte nochmal an. Und das ist, dann kommen wir zum zweiten Punkt, was ich so unverständlich finde. Dann guckst du dir das an und selbst beim Angucken, da muss ich Stieler einfach, ich weiß nicht, was der geraucht hat oder so, aber das ist ja nicht, der ist ein guter Schiedsrichter gewesen. Ich finde, der ist nie so krass negativ aufgefallen, dachte ich immer, aber da muss ich dem echt jegliche Kompetenz absprechen in dieser Situation. Tut mir leid, aber das war gar, wie kann man da Elfmeter pfeifen? Wirklich.
Das Ding ist, ja, klare Fehlentscheidung ist eigentlich immer das Ding. Es gibt noch einen anderen Fall, und zwar, wenn es eine Wahrnehmung nicht gab. Also wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe nichts gesehen, da ist einer zu Fall gekommen, ich habe keine Wahrnehmung gehabt, dann geht es halt darum, ob es einen Kontakt gab. So, den kann man, also mit viel Wohlwollen kann man den halt da reinreden, dass es einen Kontakt gab unten am rechten Fuß von Assaleh. Aber dieser Kontakt ist halt tatsächlich nicht ursächlich fürs Fallen. Das ist halt das Ding. Deshalb, natürlich, wenn du deinem Stadion vor 45.000 Zuschauern da stehst und dir das angucken sollst, in der 98. Minute, wie es ja inzwischen war, ist es natürlich immer schwierig. Aber dann muss man halt so standhaft bleiben zu sagen, nee, ich bleib dabei, dass es kein Elfmeter war. Ich weiß auch nicht, wie Dinger da sagt, okay, es gibt eine, guck dir das an. Also das ist halt sehr, sehr unverständlich für mich.
Ja, absolut. Also ich glaube, da sind wir uns auch einig mit, weil ich würde sagen, 80-90% aller Fußballinteressierten. Also wir wurden hier beschissen auf jeden Fall. Wobei halt, wie in der Überschrift gesagt, es wäre, ich meine, im Endeffekt können wir noch glücklich sein, dass es unentschieden ausgegangen ist. Und vielleicht war es auch ein gerechtes Unentschieden im Endeffekt, weil da drei Punkte mitnehmen, ist relativ unverdient gewesen, wäre unverdient gewesen. Aber trotzdem sind es halt dann zwei Punkte, die uns weggenommen werden durch eine Entscheidung, die in keinster Weise, vor allem jetzt mal mit Schalke-Brille auch noch, in keinster Weise nachvollziehbar ist. Und
es ist schon die Fehlentscheidung der Saison, muss man
bis jetzt sagen. Auf jeden Fall. Also
bis jetzt leider die Fehlentscheidung der Saison. Ja, muss man sagen, ist bitter, so wie viele andere mal einen schlechten Tag haben, war das auch ein ganz, ganz schwarzer Tag für den VAR und auch für Herrn Stieler als Person. Was aber, das möchte ich nochmal sagen, was an der Stelle natürlich nicht geht, ist, dass der irgendwelche persönlichen Zuschriften, zwar nicht nur über Social Media bekommt, die halt, also der bekommt halt Morddrohungen aktuell. So, das ist halt,
Da ist halt einfach wieder diese ganze Verhältnismäßigkeit absolut nicht gegeben.
Das ist dann im Endeffekt auch nur Fußball genau. Und so. Und das ist alles drüber. Weiß nicht, er hat auch jetzt, also Stieler hat auch bei Kicker eine gute, die Schiedsrichter werden natürlich auch, eine gute 6,0 bekommen. Vollkommen verdient. Wie gesagt, Entscheidung war maßgeblich für den Spielausgang. Und ich meine, damit können wir es auch sein lassen, weil, nochmal, um auf die Leistung von Schalke wieder zurückzukommen, das finde ich ja ist das Schlimme, dass jetzt diese Entscheidung überdeckt dieses ganze Spiel.
Ja, genau, das habe ich und, schon nach dem Spiel gesagt, dass das bitterste eigentlich.
Ja, und nicht die absolut schlechte Leistung von unserem Verein wieder. Also, man hat ja nach dem Darmstadt-Spiel, haben wir ja schon, waren vielleicht mit die Ersten oder die Zweiten vielleicht, die angefangen haben, Trainer rauszurufen. Und ich meine, die Reaktion, die jetzt da gezeigt worden ist gegen Bremen, war nicht das, was ich erwartet hätte von einem Trainer, der eigentlich um seinen Job fürchten müsste. Also dieselbe Aufstellung da wieder auf den Platz zu stellen, wie gegen Darmstadt, wo man 4-2 verloren hat, das ist genauso, kann ich genauso wenig verstehen wie diese Elfmeterszene. Also
ja, so gar nicht. Muss man wirklich sagen, das habe ich, wie gesagt, direkt nach dem Spiel gesagt, dass es sehr, sehr ärgerlich war, dass es darüber jetzt so hinwegtäuscht. Und ich, wie gesagt, ich zähle den guten Herrn Gramotzes immer noch an. Ne? Nächste Woche gegen Sandhausen, ne? Wenn das so wird wie gegen Darmstadt, also dann ist aber wirklich Ende. Dann muss da ein Ruven Schröder auch mal wirklich die Reißleine ziehen.
Ja, 100 Pro. Besser spät als nie, weil... Wie gesagt, wir haben es ja auch schon letztes Mal angesprochen. Jetzt kommen wirklich sehr wichtige Spiele. Also Sandhausen könnte halt, an sich ist das ein schöner Aufbaugegner für die nächsten Spiele, weil die sind einfach fucking 16. und 17. müssen um den Abstieg fürchten. Haben jetzt noch ein Nachholspiel gegen Pauli, was sie wahrscheinlich verlieren werden.
Pauli hat auch deutlich verloren.
Ja, Pauli hat deutlich verloren gegen Darmstadt, aber auch in Darmstadt ist...
gegen die haben wir auch 4 Buden
bekommen. Genau, gegen die haben wir auch 4 Buden bekommen. Die scheinen wohl gerade ein bisschen Höhenflug. Die sind doch jetzt Erster sogar.
Darmstadt ja, ist
also. Nee, aber da muss auf jeden Fall was kommen. Also angeschlagene Sandhausener, die eine englische Woche haben, was sie vielleicht nur 2 Wochen im Jahr haben, weil sie bis zur zweiten Runde in den DFB-Pokal kommen, die müssen wirklich am Samstag aus dem Stadion gefegt werden. Also ich erwarte da mindestens 3-4 Tore von uns. Also
ja, muss
einfach, es muss ein Zeichen gesetzt werden, weil danach Crunchtime, Alter. Nürnberg, Pauli, Hamburg, das sind drei 6-Punkte-Spiele.
Ja.
Also da geht's um sehr viel. Da entscheidet sich wahrscheinlich schon die Saison vielleicht noch nicht, weil ich meine, wir verlieren auch mal gerne gegen Aue oder so oder spielen unentschieden gegen Aue. Also gegen die kleineren Gegner, genauso wie die Hamburger auch oder die Pauli jetzt auch gegen Darmstadt, wobei Darmstadt natürlich jetzt gerade noch auf Höhenflug ist, aber da muss jetzt was kommen, auf jeden Fall.
Also, wenn du halt dann mit dem Trainer Gramotzes in diese letzten 3 Spiele reingehen, holen wir dann 0 Punkte aus den letzten 3 Spielen, dann ist der Aufstieg so gut wie gegessen, dann sind wir halt 10. oder so zu Weihnachten.
Ja.
Dann muss man halt mal so sehen. Und dementsprechend wird es jetzt langsam Zeit. Also gegen Sandhausen ist jetzt in meinen Augen wirklich die letzte Chance. Und da bringen auch alle Jobversprechen vom Schröder nichts. Da muss gehandelt werden.
Ja, absolut. Also es ist wahrscheinlich vielleicht jetzt für uns als Verein vielleicht jetzt besser gewesen sogar, dass es diese Fehlentscheidung da gab und das wirklich, sag ich mal, mehr jetzt in den Köpfen bleibt als die schlechte Leistung von uns, weil dann kannst du Sandhausen jetzt gut als, wie ich schon sagte, Aufbaugegner nehmen und Gramotzes Position ein bisschen mehr stärken, als sie gestärkt worden wäre, hätten wir das Spiel jetzt in Bremen 1-1 gespielt, weil irgendwie, Füllkrug aus 20 Metern in der letzten Minute noch einen Winkel knallt. Oder wir das Spiel sogar verlieren. Also vielleicht wäre für die Ruhe im Verein war es vielleicht besser. Weiß ich aber nicht.
Wahrscheinlich sogar. Naja, also muss man sagen, ganz, ganz ernüchternder Auftritt. Sehr, sehr, sehr wenig, was man dazu noch sagen kann. Die Fehlentscheidung ist, glaube ich, lang und breit durchgeredet worden. Wir haben jetzt auch unsere Meinung zu abgegeben, aber ich glaube, das ist so medial präsent, das muss aber gut sein. Die Leistungsmannschaft muss da echt in den Vordergrund gestellt werden und die war halt einfach wirklich
wirklich, wirklich nicht gut, muss man sagen.
Ja, und das ganze Spiel war halt auch wirklich, das war Knete für ein 20-30 Topspiel.
Nicht würdig.
Absolut nicht würdig. Da hätte, weiß ich nicht, also eher so ein Darmstadt gegen Pauli oder so, das wäre ansehnlicher gewesen wahrscheinlich. Aber nun gut, wir hoffen mal auf Besserung. Aber es waren natürlich auch noch andere Spiele.
Wir kommen aber erst noch zum Held und Depp, Felix.
Da hast du recht. Ich tue mir so schwer bei so schlechten Spielen, dass ich Helden finde. Und Deppen gibt's genug da.
Ja, also. Ja schon, aber Held, trotz Terodes 154. Bude, muss man sagen, für mich maßgeblich, und dem gehört ja nun mal auch zu 70% der Tor, Rodrigo Salazar. An jeder Offensivaktion beteiligt, wenn es mal eine gab. Und wie schon gegen Darmstadt einfach das Spiel angebrochen. Und deshalb wäre ich für Helden Rodrigo Salazar zweite Mal in Folge. War nämlich gegen Darmstadt auch schon.
Ja, würde ich, denke ich, unterschreiben auf jeden Fall. Ich meine, gut, Herodde mit seinem 154. Tor ist auch sehr nah dran, Held zu werden. Aber bis auf diese zwei Chancen da, der eine Chipball und halt das Tor im Endeffekt, findet Terodde aktuell halt auch nicht statt. Das liegt nicht nur an ihm, klar. Aber Salazar, der macht da doch eine gute Sache jetzt, wo der immer eingewechselt wird. Ich würde mich auch freuen, wenn er auch mal richtig gut spielt, wenn die ganze Mannschaft gut spielt, weil das, ich erinnere daran, dass Salazar war auch schon öfters mal Depp des Tages und immer dann, wenn wir schlecht, wenn wir gut gespielt haben. Und wenn wir schlecht spielen, ist Salazar der Beste. Ja. Also das ist so ein, ja, erinnert mich manchmal so ein bisschen an Harit.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich finde, da gibt es echt sehr, sehr viele Parallelen zwischen Salazar und Harit, ja auch vom Spielertyp her. Das ist relativ ähnlich. Ja. Auch wenn Salazar angenehmerweise nicht ganz so viel meckert und auf dem Boden liegt. Kommen wir zum Deppen. Finde ich auch ein bisschen schwieriger, aber ich finde trotzdem, dass man da einen nennen kann, oder?
Ja, also an sich kannst du sagen, Schiri Stieler, aber wir sind hier ein Schalke-Podcast. Deswegen würde ich, ich hätte zwei Spieler eigentlich. Ich hätte Latzer oder Parlsson, weil beide, Latzer wieder so schlecht wie gegen Darmstadt eigentlich war und Parlsson einfach kernbehindert. Der hätte sich schon fast wieder genauso eine Rote abgeholt wie in Karlsruhe. So einfach dumm.
Ja, so. Schon. Ich finde trotzdem, dass Latzer noch um einiges schlechter war. Also ich finde, Latzer war offensiv so unauffällig und der scheint echt fußballerisch doch durchaus limitiert zu sein. Also war jetzt zweimal wirklich höchst bedenklich, auch was der teilweise wieder für Fehlpässe gespielt hat. Oje, oje. Also ich bin bei Latzer. Damit haben wir dasselbe Pärchen übrigens für das letzte Mal.
Ja, gut. Mal gucken, was es dann nächste Woche gibt, ne? Also, ja, ich hoffe ja, Latzer spielt einfach nicht.
Wir haben aber der hat halt schon wieder eine Einsatzgarantie. Das ist halt schon wieder richtig dumm. Sowas stört mich schon.
Naja. Aber wie du es gerade gesagt hast, es waren auch noch andere Spiele. Dementsprechend kommen wir jetzt zu unserer beliebten Kategorie, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Ja, angefangen. Am Freitag, das Spiel, wo wir ganz wenig nur zu sagen, Hannover gegen Paderborn, Endstand 0-0. Highlight spielt rote Karte wegen Notbremse für Hannover. Hannover trotzdem Platzverweis, holt sich einen Punkt zu Hause gegen Paderborn, die immer noch Dritter sind. Hannover 15., also unten richtig drin. Aber Hannover erkämpft sich einen Punkt. Wichtiges Zeichen sicherlich für die, für Paderborn auf jeden Fall eine Enttäuschung.
Ja, zweites Freitagabendspiel. Sandhausen zu Hause gegen unsere Freunde aus Nürnberg. Die testen schon mal vor gegen Sandhausen.
Wie immer.
Wie immer, genau. Nürnberg gewinnt 2-1, lagen aber erst zurück. Sandhausen auch das aktivere Team die ganze Zeit gewesen eigentlich, gefährlicher unterwegs. Aber dann in den letzten 10 Minuten, 83. trifft Nürnberger zum Ausgleich und in der 90. plus 3 Churanov mit dem Siegtreffer. Glückwunsch an der Stelle, Nürnberg weiterhin obendran.
Richtig, kommen wir zum Samstag, Rostock gegen Aue. Aue mit einem kleinen Befreiungsschlag unten raus gewinnt das Ostduell auswärts 2-1 bei Hansa Rostock. Trotz verschuldeten Elfmeter gegen Aue, also Elfmeter für Rostock, aber trotzdem Aue setzt sich am Ende durch. Aber noch ein Satz zu Aue, wo wir vorhin wieder über Schiedsrichterleistungen gemeckert haben. Ich muss mich wieder aufregen. Der DFB, danke für nichts, hat die Sperre von Fandrich von 7 Monaten auf 7 Spiele verkürzt. Das ist ein, also lieber DFB, das ist ein super Zeichen an alle Amateurschiedsrichter, die nicht auf irgendwelche 97 Zeitlupen zurückgreifen können, wo dann irgendwie solche Sachen vors Sportgericht gehen, wenn irgendwie sowas ist, weil sowas passiert nun mal auf Amateurplätzen, 0,5% aller Spiele. Man denkt, es sind wenig, bei 90.000 Spielen, sind das 45 Spiele pro Wochenende, also wo sowas oder irgendwas in der Art passiert in Deutschland. Dementsprechend, wenn es dann zu irgendwelchen Nachverhandlungen gibt, super, dass ihr, weil der Verein irgendwas sagt und der Spieler was sagt, dem Schiedsrichter nicht glaubt, sondern Sperren verkürzt, richtig klasse Aktion, also finde ich komplett idiotisch und ist ein ganz, ganz, ganz beschissenes Zeichen.
Ja.
Aber das zu Aua.
DFB schießt sich mal wieder selber ins Knie. Ja, zweites Spiel von dreien am Samstagnachmittag war dann ja ein Spiel zweier Aufstiegsaspiranten, der HSV zu Hause gegen Regensburg. Regensburg in den letzten Wochen nicht mehr so überzeugend unterwegs gewesen, kam auch absolut nicht gut in das Spiel rein. 31. Minute, 1-0 für Hamburg. Schnelle Antwort dann von Regensburg zum 1-1. Ja, und dann ab Halbzeit 2 ging es dann bergab für Regensburg. 3 Buden vom HSV noch. Hamburg gewinnt 4-1 und klopft auch wieder oben an.
Nächstes Spiel zweier Aufstiegskandidaten. Darmstadt gegen Pauli, gerade schon kurz angerissen. Darmstadt schlägt Pauli 4-0 und das Spiel war schon nach 41 Minuten entschieden. Nach 41 Minuten stand schon 4-0 für Darmstadt. Eine erste Halbzeit der Superlative, zweite Halbzeit entsprechend des Spielstands dann ruhiger angehen lassen. Aber ich glaube trotzdem, dass Pauli weiterhin da gute Leistung bringen wird und sich da auch wieder selber rausziehen wird.
Ja, dann war natürlich unser Spiel, 20-30-Spiel. Ja, haben wir ja genug drüber geredet jetzt. Sonntag, kommen wir zum Sonntag. Dresden gegen Düsseldorf, ein Spiel zweier ja, Mittelfeldkandidaten. So, die tingeln da irgendwo, spielen da irgendwie zusammen um die goldene Ananas oder was. Dresden gewinnt 1-0, auch nicht sehr... sehr spektakulär durch einen Elfer halt genau gewonnen. Nichts Besonderes. Hätte auch sich keiner gewundert, wäre das Spiel 0-0 ausgegangen im Endeffekt.
Ja, weiter zu einem relativ ereignisarmen Spiel. Ingolstadt gegen Karlsruhe. Ingolstadt kommt unten nicht weg aus dem Keller. Gelingt kein Befreiungsschlag. 1-1 gegen Karlsruhe. Auch mal wieder bezeichnet, dass das Tor für Ingolstadt am Ende ein Eigentor war. Ja, Ingolstadt 18. und auf dem besten League zurück in die dritte Liga, denn da gehören sie auch hin.
Genau, und dann das kommt zum letzten Spiel. Heidenheim gegen Kiel. Heidenheim gewinnt zu Hause 2-1 nach, ich glaube, das war der früheste Treffer jetzt die Saison bisher. Erste Minute hat es geklingelt direkt für Heidenheim. Lange da nichts passiert. Nach einer halben Stunde trifft dann noch Barthe zum Zwischenstand 1-1 und 5 Minuten vor Schluss macht dann Heidenheim alles klar, gewinnt zu Hause 2-1 und die sind jetzt einfach Achter. Also die klopfen bei uns schon fast an. Also das sind jetzt, die stehen jetzt mit 21 Punkten auf Platz 8. Ich hatte die ja auch nicht so stark eingeschätzt, muss ich sagen. Aber wenn die ihre Form jetzt noch halten, die hatten ja jetzt, ich weiß gar nicht, wie sie letzten Spieltag gespielt hatten, aber gegen Schalke und jetzt auch gegen Kiel gewonnen. Da geht vielleicht noch was für die. Und ja, man kann ja jetzt schon sagen, zwischen Platz 9 und Platz 1 sind einfach nur 6 Punkte. Es ja. Ist irgendwie nie wieder...
Ja, das heißt, auch wir sind noch drin, aber genau. Wir sollten halt auch dringend Anschluss halten. Ja, wie das bei den, wie ich schon gesagt habe, wie wichtig deshalb die nächsten Spiele werden. Ja, nächste Woche zu Hause gegen Sandhausen haben wir es. Und gegen wen spielt Nürnberg nächste Woche natürlich?
Gegen Pauli wahrscheinlich.
Gegen, ne? Pauli, tatsächlich. es ist wirklich, also da muss man sagen, es ist witzig, wie die DFL das angesetzt hat. Tatsächlich spielt Nürnberg das nächste Mal gegen Pauli. Und ja, danach tatsächlich direkt gegen uns. Das ist mal wieder sehr interessant.
Da bin ich ja auch sehr gespannt schon. Also jetzt auf die nächsten Spiele, weil vielleicht jetzt mal ein kleines Tabellenupdate. Wir sind jetzt 7. mit 23 Punkten. Und sowohl nach oben als auch nach unten steht die Welt uns offen, sag ich mal.
Ja, es ist wieder eng. Es ist wieder eng in der zweiten Liga, muss man leider sagen. Deshalb werden halt die nächsten Wochen so wichtig, in welche Richtung wir am Ende mal gucken müssen, ob nach oben oder nach unten.
Ich habe nur keinen Bock da irgendwie um die goldene Ananas damit zu spielen.
Ja, nee, absolut nicht. Also das, kann wirklich gar nicht das Ziel sein. Dementsprechend müssen wir, David Wagner lässt grüßen, nächste Woche gegen Sandhausen, aber mal dringend eine Reaktion zeigen.
Und sich mal ein bisschen Mut anballern halt. Also ich die brauchen echt so einen Kantersieg, glaube ich. Also worauf dann vielleicht mal ein Salazar trifft oder so.
Ja, wo es einfach mal aber ja noch mal einen reinknallt. Das gesamte Spiel.
Einfach das, ja, ein souveräner Auftritt mal wieder, ungefährdeter Sieg, das wäre perfekt jetzt für Sandhausen. Und dann kannst du halt auch mit breiter Brust, sag ich mal, in die nächsten Spiele angehen, weil wenn wir das Spiel verlieren sollten gegen Sandhausen, dann brennt der Baum schon am ersten Advent.
Ja. Ja, das wäre tatsächlich relativ fatal, wenn das passieren würde. Und dann, wie gesagt, muss Gramotzes fliegen. So, genug über Sandhausen geredet, kommen wir zu den Tipps. Was sagst du? Schalke zu Hause gegen Sandhausen, Samstag 13:30.
Erwarten tue ich ein 4-0 von uns. Denken tue ich, dass wir 2-1 gewinnen werden.
Aha, ja, also du gehst mit dem Sieg mit, das heißt, nach einem Monat ohne Sieg bricht die Serie. Ja, glaube ich nicht. Also Schalke verliert 1-2.
Und Gramotzes fliegt?
Nee, Gramotzes fliegt nicht, da sind die zu doof für.
Ah, okay.
Gramotzes bleibt trotzdem Trainer und verliert die Rückrunde zu Ende, die Hinrunde zu Ende. Das ist meine nicht ganz so optimistische Meinung. Wenn wir gewinnen gegen Sandhausen, sieht natürlich die Welt wieder anders aus. Aber ich muss sagen, also das, was ich die letzten Spiele auch fußballerisch, nicht nur ergebnistechnisch gesehen habe, lässt mich ehrlich gesagt nicht hoffen, dass wir
das gewinnen. Das stimmt wirklich.
Dementsprechend, aber Schalke verliert 1-2.
Aber ich bin halt auch echt aber gespannt jetzt.
Natürlich, natürlich trotzdem Sieg.
Ist ja, natürlich. Nee, aber ich glaube, selbst wenn wir das Spiel gewinnen und dann sind diese drei Spiele, die dann kommen, mit Pauli, Nürnberg und
verlieren wir trotzdem.
Und Hamburg und wir die trotzdem alle drei verlieren, ist Gramotzes halt auch weg. Also,
ja, hoffentlich.
Also, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, dann sehen wir uns erst oder hören wir uns nächste Woche wieder, dann am Montag zur alter Zeit wieder. Samstag 13:30 ist das Spiel, alle einschalten, wie Schalke hoffentlich sich aus der Krise ballert.
Genau, vielleicht sind wir im Stadion, mal sehen.
Genau,
mal sehen, was die Ticketbörse hergibt. folgt uns gerne allen auf Instagram, diesem Podcast gerne, Schalke die Nordkurve und ich. Empfehlt den Podcast gerne weiter, wenn es euch gefällt. Wir freuen uns immer jederzeit über Feedback, haben wir lange nicht mehr gesagt. Dementsprechend wünschen wir euch eine sportliche Woche. Genießt die Zeit und macht's gut und Glück auf und bis zur nächsten Woche.
Glück auf. Glück auf. Ciao, ciao.